Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe. An Tag 1 nach der Abwahl von Viktor Orban und seiner Fidesz-Partei in Ungarn fragen wir, wie es in dem Land jetzt weitergeht, vor allem was Kultur, Wissenschaft und Medien betrifft. In Krakau wird erstmals die sogenannte Auschwitz-Mappe des Malers Marian Rusamski gezeigt. 80 Jahre hat es gedauert, bis es zu dieser Einzelausstellung kam. Und Sorge um die Zukunft des Schauspiels Chemnitz. Um die 50 Millionen Euro würde die Sanierung des Hauses kosten. Jetzt steht der Vorschlag im Raum, die Chemnitzer Theater gar mit der Oper zusammenzulegen. Moja heißt Ungar auf Ungarisch und Moja heißt auch der Gewinner der gestrigen Parlamentswahl in Ungarn. Mit seiner Tisza-Partei hat er einen Erdrutschsieg errungen und kann damit sogar die Verfassung ändern. Das Land steht nach 16 Jahren Rechtspopulismus unter Viktor Orban vor großen Aufgaben, was die Redemokratisierung betrifft. Und das betrifft vor allem Hochschulen, Medien und den Kulturbetrieb. Denn dort hat Viktor Orban mit seiner Fidesz-Partei ja vieles gleichgeschaltet. Und wir wollen darüber reden, wie die nun etablierten Strukturen wieder aufgelöst werden. Zunächst aber Eindrücke aus Budapest von unserem Korrespondenten Oliver Soos.
Es gibt kein Fidesz mehr. Das ist ein typischer Sprechchor, den man seit gestern Abend in Budapest hören kann. Die Begeisterung ist immer noch groß. Viktor Orban ist nach 16 Jahren durchgehend an der Macht abgewählt. Ich habe mein ganzes Leben unter der Regierung Orban verbracht. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wieder Hoffnung zu spüren. Ich freue mich über den Sieg von Péter Modjas Tisza-Partei. Ob deren Zweidrittelmehrheit am Ende auch ein Grund zur Freude sein wird, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich bin aber sehr gespannt, was die nächsten 4 Jahre bringen werden. Ich bin schon glücklich, wenn wir eine moralischere Regierung bekommen. Eine, die weniger klaut und weniger lügt. Am Nachmittag hat der Wahlsieger Péter Modja bei einer Pressekonferenz seine Vorstellungen von einem neuen Ungarn erläutert. Zunächst stellte er fest, dass Ungarn von der Orbán-Regierung 16 Jahre lang heruntergewirtschaftet worden sei. Ungarn ist in vielerlei Hinsicht in Schwierigkeiten. Es wurde ausgebeutet, ausgenommen, verraten, verschuldet und ruiniert. Unser Land wurde von einer organisierten kriminellen Gruppe geführt. In der waren politische Kriminelle und Kriminelle aus der Wirtschaft und dazu auch Vertreter aus der Medienelite. Und die haben Ungarn zum ärmsten und korruptesten Land in der Europäischen Union gemacht. Modja forderte eine ganze Reihe von Rücktritten. Als erstes werden wir Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung verabschieden und den Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft in die Wege leiten. Wir werden das Grundgesetz ändern und darin festschreiben, dass in Ungarn künftig niemand länger als 2 Amtszeiten als Regierungschef amtieren darf. Das bedeutet 8 Jahre. Wir werden grundsätzlich alles tun, um die Rechtsstaatlichkeit, die pluralistische Demokratie und das System der Gewaltenteilung wiederherzustellen. Denn dazu haben uns die ungarischen Bürger beauftragt.
Ungarn am Tag nach der Wahl, der Bericht von Oliver Soos. Und am Telefon ist jetzt Wilhelm Droste, Literaturwissenschaftler und Journalist, der seit 1989 in Ungarn lebt. Guten Abend, Herr Droste.
Ja, guten Abend.
Bevor wir über dieses neue Ungarn sprechen, den Neuanfang, den jetzt alle erwarten, wie erleben Sie, Herr Droste, die Stimmung nach diesem Wahlausgang in Ungarn gestern Abend?
Unbeschreiblich. Also die Töne, die jetzt gerade hier im Radio gesendet wurden, liefern einfach nicht die Euphorie, die hier ausgebrochen ist. Ich habe sowas in den 50 Jahren, seitdem ich das Land wirklich sehr gut kenne, weil ich bin 89 für immer hergezogen, aber vorher war ich schon mal ein Jahr hier und immer wieder 3 Monate. Und auch bei dem Umwandlungsprozess von der Volksrepublik in die Republik 1989-90 war längst nicht so eine Euphorie zu spüren wie gestern Abend. Die Straßen tanzten, die Leute lagen sich in den Armen, Tränen flossen vor Freude, eine unbeschreibliche Begeisterung. Und das macht mir auch einen gewissen Mut, dass da richtig viel Kraft dahinter steckt und diesmal die Sache nicht so schief geht wie in den letzten 25 Jahren.
Sie betreiben ja auch ein kleines Literaturcafé, das sogenannte Drei Raben. Wurde dort gestern Abend gefeiert?
Das ist gar nicht so klar. In 500 Quadratmeter und auf jeder Stelle wurde getanzt. Ja, genau. Das sind junge Leute und das ist vielleicht auch ein Akzent. Die Jugend ist unheimlich wichtig. Also die Leute, die frisch gewählt haben und die so zwischen 18 und 30 sind. Und die haben, glaube ich, eine enorme Euphorie entwickelt, weil sie merken, das Land könnte jetzt wieder in die eigenen Hände kommen. Von denen sind so viele emigriert. Viele arbeiten an österreichischen Tankstellen, sind nach Wien, Berlin oder Stuttgart gezogen. Und viele kommen zurück und die Leute, die sagten, nochmal Orban, dann wandere ich aus, die bleiben hier. Das ist eine sehr gute Nachricht.
Wie haben denn eigentlich die Medien über die Wahl berichtet? Medien, die von Orban ja auch auf Linie getrimmt worden sind in den letzten Jahren.
Ja, das ist spannend. Das hat mich irgendwie auch interessiert. Ich habe dann nachts das ungarische Radio, dieses eigentlich öffentlich-rechtliche, was nicht mehr öffentlich und erst rechtlich-rechtlich ist, angestellt. Und da merkte man, die berichten plötzlich in so einem ganz neutralen, sachlichen, man könnte fast sagen professionellen Ton von den Ereignissen, während sie noch 3-4 Stunden vorher diese unglaubliche Hetze verbreitet haben, mit der Orban versucht hat, diese Wahl zu gewinnen. Und andere Medien, das Fernsehen bleibt noch ein bisschen mehr auf Orbans Seite, aber die müssen natürlich alle Angst haben um ihre Arbeitsplätze und deswegen schlagen sie plötzlich neue Töne an. Alle Provinzzeitungen gehören praktisch der Fidesz-Partei. Das sind immer Strohmänner, die sie aufkaufen und dann wurden sie gleichgeschaltet. Das wird sich natürlich ändern und das ist schon mal auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Wobei man sagen muss, Geduld. Jetzt nach dieser Euphorie ist Geduld vielleicht die zweite größte Bürgerpflicht, weil das geht nicht von heute auf morgen.
Auch an den Universitäten hat Viktor Orban in den vergangenen Jahren seine Leute platziert, in den Kulturinstitutionen, in den Theatern, in den Verlagen, überall hat er Einfluss genommen mit seiner Partei, eigentlich ein halbautoritäres System aufgebaut. Jetzt fragt man sich natürlich, wie dieser neu gewählte Peter Modja vorgehen muss, damit ihm der demokratische Umbau überhaupt gelingt.
Es wird unglaublich viele Konflikte geben. Also es gibt so eine merkwürdige Einrichtung. Stiftungen wurden den Universitäten vorangestellt. Und diese Stiftungen haben Mitglieder, die da eigentlich lebenslänglich sitzen können. Und die ganzen Fidesz-Leute, Orban selbst ist ein Jurist. Und die haben sich schon stark abgesichert. Auch die Frage, wie kann man das ganze geklaute Geld, diese unglaublichen Korruptionsvermögen, die hier überall eine neue Geldaristokratie gebildet haben, wie kann man das zurückführen in die Staatskasse und davon Krankenhäuser und Schulen finanzieren? Das sind die Fragen, die jetzt anstehen. Und wie gesagt, also es braucht den Schwung, aber es braucht eben auch die Geduld und den Sachverstand. Das wird überhaupt nicht einfach sein.
Ja, das Land ist gespalten, Orbans Fidesz-Partei abgewählt, aber sie hat ja trotzdem noch um die 38% der Stimmen bekommen. Also es gibt immer noch Fidesz-Wähler. Da ist Disruption so als Mittel wahrscheinlich gar nicht so richtig erfolgsversprechend.
Ja, das sind 2,5 Millionen Leute, die ihn gewählt haben. Und es gibt dann noch eine noch faschistoidere Partei, die ist nicht nur rechtsradikal, die ist tatsächlich faschistoid. Die ist reingekommen mit 6 oder 7 Sitzen und alle anderen Parteien hat praktisch diese Tissa-Partei aufgeschluckt. Und der Modja muss jetzt das Talent haben, die breite Fächerung auch hineinzuholen in seine Regierung. Das heißt, er muss sehen, dass da die Konservativen dabei sind, die Liberalen und auch die Linken und Sozialdemokraten, denn die haben ihn alle gewählt. Die sind zurückgetreten zugunsten von Tissa, weil das große Ziel dieser Wahl war, Orban abzulösen. Und da haben sich Parteien regelrecht aufgeopfert. Und das muss der Modja jetzt zu einer funktionsfähigen Regierung zusammenschweißen. Das ist eine Riesenaufgabe. Bis jetzt hat er bewiesen, er ist ein großartiger, man könnte fast sagen, auch ein Populist wie Orban selber. Er kommt ja auch aus der gleichen Partei und hat sehr viel von Orban gelernt und hat ihn übertrumpft. Und Orban hat auch im letzten halben Jahr Fehler gemacht, die er vor 3-4 Jahren noch nicht gemacht hat. Also seine Feindbilder funktionieren nicht mehr. Er hat versucht, den ganzen Hass auf Ursula von der Leyen und Manfred Weber zu lenken und auf Zelensky aus der Ukraine. Das hat einfach nicht funktioniert. Da konnten die Plakate noch so groß sein. Die Wirkung hat einfach nicht gestimmt.
Herr Droste, wo glauben Sie, werden sich die Umbrüche am schnellsten zeigen, was die Kulturinstitutionen betrifft? Die Theater, die Opern, überall da, wo wir Kultur erleben können und wo Kultur sich unter Orbán auch verändert hat?
Ja, das sind, alle Bereiche sind schwierig, weil sie eben aufgekauft sind. Also die sind jetzt im bürgerlichen Recht, sind die Besitztümer von Fidesz-Leuten. Die großen Buchverlage, Libri zum Beispiel, der allergrößte Verlag, ist von Fidesz aufgekauft worden. Die ganzen Ausbildungsstationen für Theaterleute und Filmleute, die wurde richtig weggeputscht. Eine ganze Universität und mit viel weniger begabten Leuten neu bestückt. Und das eine wichtige Gestalt ist der Chef von Nationaltheater, der Attila Winianski, und der dirigiert, wenn man so will, die ganze Theaterwelt, und dem muss man diese Macht aus den Händen nehmen. Aber die haben Verträge, die gehen noch 3 Jahre, 4 Jahre, 7 Jahre. Und wie gesagt, der Prozess ist unendlich anstrengend. Die erste Position, das ist das Staatsoberhaupt, der Tomasz Sulyok, der alle Gesetze unterschreiben muss, der ein eindeutiger Fidesz-Mann ist. Jetzt hat ihn Matja aufgefordert, dass er in einem Monat zurücktreten soll, wenn sich das Parlament zusammensetzt. Und das wird auch, es ist juristisch sehr problematisch, weil der hat noch längere Amtszeit und wird sich vielleicht nicht so einfach versetzen lassen.
Also, große Aufgaben in Ungarn nach diesem Wahlausgang gestern Abend. Ganz herzlichen Dank an Sie, Wilhelm Droste, Journalist und Literaturwissenschaftler in Budapest, über den gestrigen Abend und die Folgen. Dankeschön Ihnen. Der polnische Maler Marian Rusamski ist bei einem Kennerkreis vor allem für die sogenannte Auschwitz-Mappe bekannt geworden. Eine Reihe von Porträts, die er als KZ-Häftling anfertigte und die als einmaliges künstlerisches Zeugnis gilt. Rusamski starb im Mai 1945 auf einem Todesmarsch nach Bergen-Belsen, überlebte das Konzentrationslager also nicht. Und auch sein Werk wurde durch die Verfolgung der Nationalsozialisten fast ausgelöscht. Erst im vergangenen Jahr waren Bilder von ihm wieder zu sehen, und zwar im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen. Jetzt wird diese Ausstellung in Krakau gezeigt, wo Rusamski vor 100 Jahren seine letzte Einzelausstellung hatte. Von der Eröffnung dort ist gerade Jürgen Kaumkötter zurückgekehrt, der die Schau auch schon in Solingen kuratiert hatte. Guten Abend, Herr Kaumkötter.
Einen schönen guten Abend.
Herr Kaumkötter, wie war denn Ihr Aufenthalt in Krakau? Das ist ja nur eine gute Stunde von Auschwitz entfernt. Wie wurden die Bilder dieses Marian Rusamski in Polen aufgenommen?
Also das war eine unglaublich intensive Zeit, ein für mich wahnsinniges Erlebnis, weil die polnischen Kolleginnen und Kollegen und ich uns schon seit nunmehr fast 30 Jahren mit diesem Künstler beschäftigen und jetzt der Moment gekommen ist, wo er wieder am Ort seiner größten Erfolge sichtbar ist.
Wie kommt das denn, dass das so lange gedauert hat, dass man diese Werke wieder sehen kann?
Teile des Werks, vor allen Dingen einzelne Blätter aus der Auschwitz-Mappe, sind über die letzten 80 Jahre oder die letzten 40 Jahre, um genauer zu sein, doch immer mal wieder gezeigt worden. Es braucht seine Zeit. Es braucht auch seine Zeit, dass man diese ganz besondere, spezielle Kunst des Dramas akzeptiert. Erstens, Kunst und Auschwitz. Geht das zusammen? Passt das überhaupt an diesem Platz des Massenmords, an diesem Ort, wo der Holocaust stattfand, wo über 1 Million Menschen ermordet wurden? Da soll Kunst geschaffen worden sein. Das geht nicht. Und es hat natürlich auch ein Missverständnispotenzial. All die Holocaust-Leugner und die, die die Erinnerungskultur, unsere europäische gemeinsame Erinnerungskultur, zu einem Vogelschiss erklären und in die Tonne kloppen wollen, für die das... Da hat man immer viel Angst vor gehabt. Für die ist es dann ein Moment, wo man sagt, so schlimm war das alles gar nicht.
Was für eine Kunst hat denn Marian Rusamski produziert dort in Auschwitz?
In Auschwitz hat er ausschließlich Porträts angefertigt. 47 Porträts von einer hohen Sensibilität. Kein Verweis im Bild auf das Lager. Kein Verweis auf den Entstehungszusammenhang, sondern Menschen, die einen anschauen, die in die Ferne schauen, die wütend sind, die resignieren wo man bei manchen Bildern denkt, diese Menschen sind schon tot. Und bei anderen denkt man, die haben so viel Kraft, die haben so viel Widerstand, die werden ewig leben.
Hat er auch Werther porträtiert?
Nein, also er hat niemanden von der Totenkopf-SS porträtiert. Er ist ins Lager gekommen, er sich wohl geweigert hat, einen Volksdeutschen aus der Besatzungsverwaltung in Tarnobzsek zu porträtieren. Wen er porträtiert hat, ist Fritz Biesken. Der war Oberkapo, ein sogenannter Berufsverbrecher aus Mülheim an der Ruhr.
Aha, und da ist die Verbindung nach Nordrhein-Westfalen. Oder wie kam es überhaupt dazu, dass Sie in Solingen die Werke vor einem Jahr gezeigt haben?
To make a long story short, Marian Burski hält die zentrale Eröffnungsrede bei der Öffnung des Gerhard-Richter-Pavillons in Auschwitz. Und es wurde ein Buch ausgegeben, das hat er signiert, also über das Leben von Marian Burski. Ich stelle mich in der Schlange an und lasse es mir signieren. Er fragt nach dem Ort. Ich bin Museumsdirektor in Solingen und sage dann, ja, Solingen. Und er guckt mich an und sagt, Solingen, das ist doch die Stadt mit diesem fantastischen Museum. Und dann habe ich natürlich freundlich nachgefragt, ob er vielleicht das Zentrum für verfolgte Künste meint. Und dann sagt er, ja, natürlich. Und dann freute er sich, dass er mich kennenlernt. Wir hatten uns zwar vorher schon mal gesehen, aber nicht wirklich. Und dann sagt er, jetzt tun Sie mir einen Gefallen. Machen Sie eine Ausstellung über Marian Rusamski. Und dann konnte ich nur sagen, über den forsche ich seit damals 28 Jahren. Selbstverständlich, Herr Turski. Und dann ist an diesem Moment sofort beschlossen worden, dass wir das gemeinsam machen. Marian Turski, selber fast 100-jährig, der auf demselben Todesmarsch wie Marian Rusamski war, der gesagt hat, diese Bilder sind emotionale Zeugnisse. Die können uns so viel sagen über das Wesen des Menschen, über die Menschlichkeit und auch über die Abgründe der Menschen. Und deshalb sollten wir sie zeigen in einer monographischen Ausstellung, wo wir das Gesamtwerk Rusamski verbinden.
Wie ist es denn überhaupt gelungen, diese Bilder aus diesem Lager herauszubringen?
Auch das ist eine sehr abenteuerliche Geschichte. Er nimmt die Bilder unter seiner Häftlingskleidung auf dem Todesmarsch mit. Er kommt nach Bergen-Belsen, das war sein großes Unglück. Marian Turski kommt nach Buchenwald. Dort gibt es noch das Rudiment einer Infrastruktur. Turski konnte überleben. Marian Rusamski merkt, er wird es nicht überleben. Ein Monat vor Befreiung des Lagers. Und übergibt die Mappe einem befreundeten Arzt, Dr. Brabender, selber Kunstsammler, im Übrigen auch von Schiele porträtiert worden. Der stirbt auch, übergibt es seinen Sohn. Der Sohn nimmt die Arbeiten mit nach Paris. Ein Französischlektor der Jagiellonischen Universität Krakau hört davon und vermittelt dann eine Rückgabe an Janina Pavlas. Das ist eine Jugendfreundin von Rusamski gewesen, die Arbeiten dann in den 50er Jahren in Empfang nimmt und in den 60er Jahren dann nach Kontakt mit Herrn Schimanski, dem Kurator des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, dann dem Museum schenkt. Und dann kamen sie dort ins Archiv.
Was weiß man denn über ihn überhaupt?
Er war ein defätistischer Mensch, der immer wieder gesagt hat, ich schaffe das nicht. Er ist dann im Ersten Weltkrieg als Kriegsgefangener nach Russland verschleppt worden. Er ist in die Irrung und Wirrung der bolschewistischen Revolution geraten. Dieses gesamte Drama des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte, spiegelt sich in seinem Leben. Und das hat sich auch auf seine Seele gelegt. Wir wissen, dass er an Depressionen litt, dass er auch in psychiatrische Kliniken eingeliefert wurde und dass das Leben ihm sehr, sehr übel mitgespielt hat.
Was bedeutet denn diese Ausstellung oder diese beiden Ausstellungen letztes Jahr in Solingen und jetzt die Ausstellung in Krakau für das deutsch-polnische Verhältnis?
Für uns in den Museen ist die gemeinsame Arbeit an der Erinnerungskultur ganz normal. Es ist dann jetzt bei der Ausstellung in Krakau nochmal ein ganz, ganz starkes Signal gewesen, dass die nordrhein-westfälische Kulturministerin Ina Brandes die Ausstellung eröffnet hat. Und das ist, glaube ich, mit dieser Ausstellung sehr, sehr gut gelungen, dass wir gezeigt haben, wenn wir dieses europäische Haus wirklich ernst nehmen, dann müssen wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten.
Der Kunsthistoriker Jürgen Kaumkötter über den Künstler Marian Rusamski, 1898 geboren und 1945 in Bergen-Belsen gestorben. Seine Werke inklusive der sogenannten Auschwitz-Mappe sind nun in Krakau zu sehen im Palast der Kunst. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kaumkötter, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Im März war Angola Gastland bei der Internationalen Tourismusmesse in Berlin. Von den Veranstaltern wurde es als letztes großes Abenteuer vermarktet. Das Land hat 400 Jahre portugiesische Kolonialzeit und Sklavenhandel hinter sich, dann einen jahrzehntelangen Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges. Jetzt liefern sich China, Europa und die USA ein Wettrennen um Rohstoffe. Und diese postkoloniale Realität, die fließt natürlich auch in die künstlerische Produktion mit ein. Paula Nascimento ist Architektin und die bekannteste Kuratorin Angolas. Mit Leonie March sprach sie auch über ihre Perspektive auf eine neue Weltordnung.
Obwohl sie überall auf der Welt als Kuratorin arbeitet, steht Paula Nascimento gar nicht so selten auf ihrem Balkon mit Blick auf die Skyline Luandas.
I'm deeply rooted in my experience of Luanda.
Ich bin tief verwurzelt in meiner Erfahrung von Luanda. Daraus hat sich dann ein breiteres Spektrum an Interessen entwickelt. Aber für mich bleibt es von unschätzbarem Wert, hier zu sein. Es ist ein Ort, der sich täglich neu erfindet und die Leute müssen entsprechend kreativ sein. Diese Energie gefällt mir.
10 Millionen Menschen leben in der Hauptstadt und sie wächst stetig weiter. Die Kulturszene sei dagegen überschaubar, sagt Nascimento. Es gebe nur eine Handvoll Galerien, meist geführt von Expats und keine großen Kunstsammler, dafür aber zunehmend Künstlerkollektive und Stiftungsförderungen.
Ich reise viel, aber wenn ich hier bin, versuche ich wirklich die Veränderungen mitzubekommen. Ich treffe neue Künstler, schaue mir an, was sie machen und denken. Mit anderen bin ich schon seit Jahren im Gespräch. Wo es möglich ist, versuche ich, ihre Arbeit einzubeziehen. Und damit meine ich nicht nur Künstler aus Angola, sondern auch portugiesischsprachige Regionen, die oft nicht an den großen Debatten und auf den großen Bühnen beteiligt sind.
Obwohl die portugiesischsprachige Welt kulturell und geopolitisch Gewicht hat. Portugal, Brasilien und Angola verbinden die Geschichte der Sklaverei, bis heute wichtige transatlantische Handelsrouten, ein gemeinsames Kulturerbe.
Mein Interesse wurde geweckt, als ich verstanden habe, dass Gegner zusammenkommen, wenn sie ein gemeinsames Interesse haben. Mich interessieren Fragen kultureller Nähe und wie Kultur Brücken bauen kann. Kulturell stehen wir Mosambik näher als unserem Nachbarland Namibia. Aber noch bessere Beziehungen haben wir zu Portugal, den alten Kolonisatoren. Permanent ist ein Netzwerk unterschiedlicher Interessen im Gang. Ich freue mich, dass ich mit Künstlern arbeiten kann, die diese Themen ansprechen, Tabus und binäre Debatten überwinden und Komplexität in den Schmelztiegel bringen.
Nascimento hat als Co-Kuratorin gerade eine Ausstellung im portugiesischen Cerveira Bienalmuseum eröffnet. In Transbordo, Luanda, from various Luandas, setzen sich 10 angolanische Künstler und Künstlerinnen mit der komplexen gesellschaftlichen Dynamik, den multiplen Narrativen, den Brüchen und der Widerstandskraft der Stadt auseinander. Nun bereitet sich Nascimento intensiv auf die Sharjah Biennale vor, die im Januar eröffnet wird. Im Duo mit Angela Harutunian, die an der Universität der Künste in Berlin lehrt, kuratiert sie die Biennale in dem Arabischen Emirat.
Mir wurde bewusst, dass im Oman beispielsweise auch Swahili gesprochen wird. Das kommt von den Beziehungen über den Indischen Ozean, während Angola mit dem Atlantischen Ozean und dem Sklavenhandel verbunden ist. Wir nähern uns einer Region an, die uns noch fremd scheint, aber vielleicht viel mit uns zu tun hat. Sharjah wurde ebenfalls von Portugal besetzt. Es gibt eine Geschichte der Gewalt, über die wenig gesprochen wird, die aber gut dokumentiert ist. Es gibt Dinge, die sicher aufrütteln werden. Wir wollen bei der Biennale aber auch in die Zukunft schauen, auf andere Regionen, Begegnungen und Beziehungen untereinander.
Und in dieser Zukunft, betont sie, spiele der sogenannte Westen nicht mehr die Hauptrolle.
Politisch will er natürlich weiter den Ton angeben, aber gleichzeitig führen andere Menschen, Kulturen, Orte unabhängig davon ebenfalls Gespräche miteinander. Und das ist ja auch in Ordnung.
Die alte Weltordnung existiert nicht mehr. Das war schon zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Nascimento klar, das vor Kriegsbeginn im Iran aufgezeichnet wurde. Kulturschaffende im sogenannten globalen Süden sprechen schon lange von einer neuen, multipolaren Welt.
Wenn Europa heute etwa über Migration diskutiert, dann steckt noch das Selbstbild einer Großmacht dahinter. Aber längst nicht jeden zieht es nach Europa. Das ruft also nach einer Neudefinition. Aber ich glaube nicht, dass der Westen schon dafür bereit ist. Momentan werden Kämpfe ausgetragen, weil seine Relevanz schwindet. Dabei müssen wir uns alle neu definieren, auch wir Afrikaner. Die Emiratis und Asiaten tun das bereits. Es kann mehrere Zentren gleichzeitig geben und keines sollte die Regeln für die anderen diktieren.
Die angolanische Kuratorin Paula Nascimento im Beitrag von Leonie March.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Über 1000 Hollywood-Schauspieler, Autoren und Regisseure sprechen sich in einem Protestbrief gegen die Fusion der Hollywood-Studios Paramount und Warner Brothers aus. Der Deal sei eine Gefahr für die bereits unter Druck stehende Filmindustrie in Los Angeles, heißt es. Nils Dams.
Hollywood-Stars wie Jane Fonda, Ben Stiller oder Kristen Stewart haben den Brief unterschrieben. Auch die Regisseure David Fincher, David Kwan und hunderte weitere Filmschaffende sind gegen die geplante Übernahme. Sollten die Medienkonzerne Paramount und Warner Bros. Fusionieren, führe das zu Jobverlusten und weniger Vielfalt für das Publikum in den USA und auch weltweit. In dem offenen Brief warnen die Filmschaffenden auch vor einer Machtkonzentration in Hollywood. Weniger Menschen würden darüber entscheiden, wie viele Filme zu welchen Bedingungen entstehen.
Paramount hatte sich im Februar in einem Bieterverfahren gegen Netflix durchgesetzt und ein Übernahmeangebot von rund 111 Milliarden Dollar für Warner Brothers Discovery vorgelegt. Die Kartellbehörden prüfen das Geschäft zurzeit. Der Streit über Russlands Teilnahme an der Kunstbiennale in Venedig geht weiter. Weil die Biennale-Stiftung an der Wiederzulassung Russlands festhält, hat die EU-Kommission ein Verfahren eingeleitet. Das berichtet die österreichische Zeitung Der Standard. Demnach heißt es in einem Schreiben an die Stiftung, der Rückzug müsse innerhalb von 30 Tagen geschehen. Andernfalls drohe ein Verlust von rund 2 Millionen Euro bis 2028. Die Biennale erklärte, man habe nach geltenden nationalen und internationalen Vorschriften gehandelt und keine Regel verletzt. Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 wird Russland seinen Pavillon dieses Jahr wieder bespielen. Ein verschollenes Kunstwerk des Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner ist wieder aufgetaucht. Die Lithografie sei überraschend auf dem Kunstmarkt entdeckt und mit Unterstützung mehrerer Stiftungen für die Kunstsammlung Jena gesichert worden, teilte die Stadt Jena mit. Auf der Vorderseite ist der Sammler und Kirchner-Freund Bodo Gräf zu sehen, auf der Rückseite Gräfs Lebenspartner Hugo Bialowons. Das Werk gehört den Angaben zufolge zu einer rund 260 Arbeiten umfassenden Schenkung, die Kirchner 1918 der Stadt überließ. Ein Großteil der Arbeiten ging in der NS-Zeit verloren. Erstmals zieht eine Frau in das Herausgebergremium der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein. Zum 1. Januar 2027 wird Helene Bubrowski Mitherausgeberin und löst damit Gerald Braunberger ab, der Ende September in den Ruhestand geht. Wie die FAZ weiter mitteilte, gehören neben Bubrowski Bertolt Kohler, Carsten Knob und Jürgen Kaube zum Herausgebergremium. Die promovierte Juristin Bobrowski wird gemeinsam mit Kohler die politische Redaktion führen und sich mit Knob die Leitung der Online-Redaktion teilen. Bobrowski war zunächst Politikredakteurin, dann Hauptstadtkorrespondentin der FAZ. 2024 wechselte sie zu Table Briefings und ist dort seit 2025 Co-Chefredakteurin.
Wie so viele Schauspielhäuser in Deutschland muss auch das in Chemnitz saniert werden. Kein neues Thema. Das Theater hat schon seit 4 Jahren eine Ausweichspielstätte in einem umgebauten Industriegebäude, dem sogenannten Spinnbau. Noch bis vor kurzem war im Gespräch, dass dieser Spinnbau sogar zum dauerhaften Spielort werden könnte, ergänzt um einen Neubau, weil die Sanierung des maroden Schauspielhauses teuer werden könnte. Der Generalintendant Christoph Dittrich gehört zu den Fans dieser Lösung. Jetzt aber macht er sich Sorgen, dass beide Spielstätten keine Zukunft haben. Offenbar wird derzeit darüber beraten, das Schauspiel mit der Oper zusammenzulegen. Guten Abend, Herr Dittrich.
Einen schönen guten Abend.
Herr Dittrich, eben noch war Chemnitz Kulturhauptstadt und kurze Zeit später stellt es die Zukunft seines Schauspiels in Frage. Das Theater Chemnitz ist ja auch gerade Ausrichter des Theaters der Welt. Da kann man sich doch schon ein bisschen wundern, oder?
Das ist eine Frage, die uns am Theater auch sehr bewegt. Das Haus ist in Aufruhr, weil wir haben das Kulturhauptstadtjahr gestemmt. Wir haben nach wie vor einen großen Zuspruch, der noch aus dieser Kulturhauptstadt resultiert. Theater der Welt, alle 3 Jahre in einer anderen deutschen Stadt vergeben, wird eine wunderbare Präsentation der Stadt wieder sein im kulturellen Bereich. Es verbindet sich nicht mit Kürzungs- und Schließungsgedanken, überhaupt nicht. Ich denke, das ist einfach ein sehr unüberlegter Vorschlag, der auch in keinster Art und Weise mit den Fachleuten einmal angefragt oder vorbesprochen wurde. Und ich hoffe, dass auch solche Dinge wie Theater der Welt mit über 33 eingeladenen Produktionen zeigen wird, wie wichtig auch Kulturinfrastruktur gerade in einer Stadt wie Chemnitz ist.
Wie ist das denn mit dem Zeitpunkt einzuordnen? Liegt das daran, dass man eben im vergangenen Jahr im Kulturhauptstadtjahr die Kultur in Chemnitz einfach gefeiert hat und die drängenden Probleme zumindest medial erstmal so außen vor ließ?
Die Sanierungsbedürftigkeit des Schauspielhauses, die reicht schon weit zurück. Wir sind ja bereits seit 2022 in einem Interim, was wir auch in der Kulturhauptstadt nutzen konnten. Das ist für ein Interim sogar eine ganz gute Lösung, aber es fehlt die Vollbühne. Und jetzt sind wieder Diskussionen um den Finanzbedarf für die Sanierung oder den alternativen Neubau aufgekommen. Und ich glaube, die haben die Variante ausgelöst, die uns so erschreckt hat, völlig auf ein Schauspielhaus zu verzichten.
Was würde es denn bedeuten, wenn das Schauspiel keine eigene Bühne mehr hat?
Das würde bedeuten, dass es mehr als eine Halbierung des künstlerischen Angebots darstellen würde. Wir haben derzeit in unserem Opernhaus etwa 250 Veranstaltungen in einem Jahr, im Schauspielhaus bzw. in der Interimsspielstätte 450 bis 500 Veranstaltungen. Alle Sparten würden natürlich davon betroffen sein. Tausende Zuschauerplätze würden da verschwinden und da würden Dinge unmöglich, die gar nicht entbehrbar sind, das Weihnachtsmärchen, die Schultheaterwoche, die Theaterfestivals, der Theaterjugendclub, die Opernballettschule und letztendlich auch wirklich großes Musiktheater, wofür wir gerade gefeiert werden, zum Beispiel mit der Oper Rummelplatz. Auch das ist dann aus zeitlichen und Ressourcengründen überhaupt nicht mehr denkbar. Und was auch mit den kleineren Sparten passieren soll, wir sind ja 5 Sparten am Haus, Figurentheater und das Ballett, das steht auch völlig dahin. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr unüberlegt, was dort geäußert worden ist. Und wir möchten gern, dass es eine Rückkehr gibt zu dieser ganz sachlichen Entscheidung, zu einer Sanierung oder einem Neubau und es nicht zu einem Abbruch einer jahrhundertlangen Tradition in dieser Stadt gibt.
Wie ernst zu nehmen sind diese Absichten denn, die da im Raum stehen? Ist ja nicht beschlossen.
Richtig, es ist ein Vorschlag. Die Zeitschiene ist allerdings eng. Es geht auch um das Sondervermögen des Bundes für die Infrastrukturunterstützung in den Kommunen. Dort stehen Entscheidungen an und es gibt viele Anspruchsgruppen in der Stadt, die gerne davon profitieren wollen. Und ich glaube, genau vor diesem Hintergrund ist auch diese Auseinandersetzung entstanden, dieser Vorschlag entstanden, das Theater nicht zu bedenken. Wir nehmen das sehr ernst und sind auf der anderen Seite überzeugt davon, dass wir mit den Stadträtinnen und Stadträten in einen sehr raschen Dialog treten, um genau diese Auswirkungen, die nicht bedacht sind, dort bewusst zu machen.
Herr Dietrich, wäre für Sie denn auch vorstellbar die Lösung, dass Ihre derzeitige Interimsstätte, nämlich der Spinnbau, die Arbeit fortsetzt oder der weiterhin als Bühne fungiert, ohne dass es einen Anbau gibt?
Nein, ohne den Anbau, einen Saalanbau, ist das für die Perspektive nicht denkbar. Wie ich vorhin schon sagte, ist der Spinnbau als ein Interim eigentlich eine wunderbare Spielstätte. Das Publikum ist begeistert, aber es besitzt eben keine Vollbühne. Der Raum in der Bühne, der ist nicht mal so wie ein Klassenzimmer. Man hat also dort wirklich für eine Interimszeit, für eine Übergangszeit Möglichkeiten, Theater zu spielen. Auch die akustischen Verhältnisse im großen Saal sind schwierig. Immer wieder haben wir Probleme, überhaupt differenzierte Sprachgestaltung zu präsentieren, bis dahin, dass auch die Schauspielerinnen und Schauspieler überfordert werden, stimmlich. Das kann so nicht in die Zukunft reichen. Aber diese Idee, die funktionierenden Teile des Spinnbaus zu nutzen und eben das hinzuzufügen, was fehlt, ein Saalanbau, der ist durchaus aus meiner Sicht sehr klug. Aber wir werden uns in die Standortabwägung wieder hineinbegeben. Das alte Schauspielhaus hat eine ganz breite traditionelle Verankerung und viele Menschen, die es sehr lieben. Darüber lässt sich reden. Was nicht geht, ist, dass es überhaupt keine Vollbühne für das Schauspiel in Chemnitz gibt.
Es ist ja offenbar auch im Gespräch, dass das Opernhaus demnächst saniert werden muss in den nächsten Jahren. Würde ja dann bedeuten, dass es gar keine Spielstätte mehr gibt.
Das ist eine Gefahr, die wir auch als unbearbeitet in dem Vorschlag sehen. Es ist richtig, dass das Opernhaus 1992 der Öffentlichkeit wunderbar renoviert übergeben, auch wieder Überholungen brauchen wird. Sicher nicht so, wie das bei dem Schauspielhaus derzeit der Fall ist, was ja noch von 1980 herrührt. Aber da werden Arbeiten notwendig sein. Und das muss man sicher auch mitdenken. Unser Vorschlag, die Ersatzbühne, die gebaut werden soll, im Spinnbau so zu gestalten, dass sie zugleich ein Interim für das Musiktheater gestalten kann, ist ja so ein Vorschlag zur Effektivität. Wenn es dann dazu kommt, dass es die Ersatzspielstätte nicht richtig gibt und das Opernhaus selber auch noch irgendwie saniert werden muss, dann wäre tatsächlich eine Art bühnenfreie Zeit in Chemnitz. Ich glaube, das kann niemand wirklich wollen. Ich möchte es nochmal sagen. Ich glaube, der Vorschlag ist wirklich nicht durchdacht.
Das Schauspielhaus ist doch auch ein Denkmal der Ostmoderne. Und die Ostmoderne wurde ja im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz auch explizit gefeiert. Wie steht denn der Stadtrat zu diesen Denkmälern der neueren Zeit?
Ich glaube, dass in den derzeitigen Entscheidungen ausschließlich finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Der Denkmalschutz ist ein wichtiger Punkt für dieses Schauspielhaus. Auch wenn es gar nicht mehr als Schauspiel benutzt würde, gilt ja der Denkmalschutz weiter. Da gibt es auch Ideen für eine Nutzung. Aber selbst unsere Ersatzspielstätte, der Spinnbau, ist ein hochdenkmalgeschützter, hochinteressanter Industriebau mit Kulturanteil. Also alle diese Standorte genießen einen Schutz. Und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wissen das sehr wohl. Sie lieben diese Identifikationspunkte in der Stadt, gerade einer Stadt, die sich nicht auf Barocke oder irgendwelche anderen baulichen Dinge zurückziehen kann, sondern eben auf ihre Industriegeschichte. Und auch das ist ein Grund, sich darum zu kümmern, wie es mit einer Schauspielbühne in Chemnitz weitergeht.
Christoph Dietrich, Generalintendant der Theater Chemnitz, über die Zukunft des Schauspiels. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
92 Jahre alt wurde Asha Bhosle. Jetzt ist die Bollywood-Sängerin gestorben. Eine Frau, deren besondere Stimme, aber auch ihre unerschrockene Performance vieler Musikstile sie zur Ikone machte, auch wenn sie in den Filmen nie zu sehen war. Ihr Ruhm schwappte dann auch nach Europa, wo Boy George mit ihr zusammenarbeitete, zuletzt sogar die Band Gorillaz. Lena Bodewein erinnert an eine besondere Frau.
Ihr bekanntester Song war wie der Soundtrack zur Hippie-Ära. Dam Maro Dam. In etwa, mach schon, zieh mal. Gemeint ist Haschisch. Nimm mal einen Zug am Joint. Hare Rama, Hare Krishna ist der Film von 1971 und der Song stand für die Epoche, die Hippie-Bewegung, die Jugend, die rebelliert, psychedelische Klänge und Gitarrenriffs und dazu diese sinnliche Stimme, die so befreit klingt, wie die Jugend es damals sein wollte. Aber zu sehen war Asha Bhosle nicht in diesem Film und auch in den wenigsten anderen, an denen sie mitwirkte, obwohl sie den indischen Film maßgeblich prägte. In vielen Bollywood-Filmen wurde und wird Playback gesungen. Und Asha Bhosle war die Königin des indischen Playback-Gesangs. Das wussten viele Menschen zu würdigen, in Indien, aber auch im Ausland. Asha Bhosle. Brimful of Asha hieß der Hit der Band Corner Shop von 1997, mit dem die Band der Playback-Königin huldigte. Hinter den Leinwänden Asha Bhosle. Sie ist diejenige, die den Traum am Leben erhält. Von 1943 an sang sie in Filmen und sagte, sie sei eine zufällige Sängerin, die ihrem berühmten Musikervater und ihrer Schwester, ebenfalls Sängerin, die Kunst abgehört habe. Mit ihrem späteren Ehemann, dem Komponisten Ardi Burman, wurde sie musikalisch besonders experimentierfreudig. Wie hier im verführerischen Piatu Apto Aja, ein Song, der kokett, erotisch und verspielt klingt. Er schlägt westlichere Töne an, als traditionell in Bollywood zu hören. Asha Bhosle selbst sagte, dass sie von Elvis und Bill Haley inspiriert wurde, auch in anderen Musikstilen zu singen. Ihr Repertoire war vielfältig, von indischen Volksliedern und Klassikern zu religiösen Liedern. Gesungen in 20 indischen und anderen Sprachen. Zweimal war sie für den Grammy nominiert. Popstars wie Boy George arbeiteten mit ihr zusammen. Musik sei wie Atmen für sie. Und fast bis zum letzten Atemzug hat sie gesungen. In diesem März ist das neue Album der Band Gorillaz, The Mountain, erschienen, auf dem sie zu hören ist. Es geht um Trauer und Sterblichkeit. Und im Song The Shadowy Light erhebt sich ihr Sopran noch einmal zu luftigen Höhen.
Im Alter von 92 Jahren gestorben ist die Bollywood-Sängerin Asha Bhosle. Lena Bodewein erinnerte an sie und ihre größten Hits. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Die Feuilletons von morgen Dienstag hat Arno Orzesek gelesen.
Es gibt nicht viele solche Abende im Leben eines Menschen. Ungarn hat sich über Nacht von einem Land des Misstrauens und des Hasses in ein Land der Hoffnung verwandelt. Jubelt der Schriftsteller Gábor Schein im Feuilleton-Aufmacher der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die Abwahl Viktor Orbáns, mischt in seinen Jubel aber auch ernste Töne. Wir wissen, dass die eigentliche Arbeit noch vor uns liegt. Wir wissen, dass viele alles tun werden, damit dies nicht gelingt. Wir wissen auch, dass diese 16 Jahre unauslöschliche Zerstörung in den Seelen und in den Beziehungen zwischen den Menschen Schaden angerichtet hat. Wir wissen, dass Orbán und seine Leute alles geraubt haben, was sich bewegen lässt, dass ein Großteil des Landes in unvorstellbarer Armut lebt und den Kindern in den Schulen vielerorts schändlicher Unsinn eingetrichtert wird. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt »Propaganda ist nicht allmächtig«, ein Zitat des Medienexperten Gábor Poyák, der optimistisch ist, dass die von Wahlsieger Peter Modior angekündigten Reformen aufgrund der Zweidrittelmehrheit realisiert werden. Es gibt praktisch keine verfassungsrechtlichen oder gesetzlichen Strukturen, die sich mit einer solchen Mehrheit nicht verändern ließen. Eine neue Regierung könnte der Europäischen Kommission also sehr schnell konkrete Pläne vorlegen, mit denen sie Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit wiederherstellen will. Natürlich braucht es Zeit, um all das neu zu regulieren und die nötigen demokratischen Debatten zu führen. Aber man kann glaubhaft zeigen, dass es möglich ist, weil die politischen Mittel dafür vorhanden sind. Gábor Poyák in der FAZ, in der Janis Koltermann unter der Überschrift »Ist es wirklich 5:12?« bemerkt, die Wahl in Ungarn zeigt, die Demokratie kann auch eine illiberale Phase überstehen. Weniger Alarmismus würde der Debatte guttun. Koltermann erklärt näher, es gibt viele gute Gründe, sich der AfD mit aller Macht in den Weg zu stellen. Niemand in der politischen Mitte wünscht sich Verhältnisse wie in Ungarn. Doch die Wahlergebnisse dort zeigen auch, dass eine Machtübernahme der Rechtsautoritären nicht auf direktem Wege zur Diktatur führt. 16 Jahre hatte Orbán Zeit, um den ungarischen Staat nach seinen Vorstellungen umzubauen, meist mit einer Zweidrittelmehrheit und in einer Demokratie, die deutlich jünger ist als jene in Deutschland. Wenn all das nicht genügte, um den Kern des demokratischen Prinzips auszuhebeln, müssen wir dann wirklich eine Rückkehr von 1933 fürchten, wenn die AfD, horribile dictu, die absolute Mehrheit etwa in Sachsen-Anhalt gewinnt? Janis Koltermann in der FAZ. Kommen wir von Viktor Orban zu dessen Buddy Donald Trump und zum Groll des US-Präsidenten auf Papst Leo XIV., der am Gründonnerstag in Rom betont hatte, Gott segnet keine Kriege. Wer ein jünger Christi ist, steht niemals auf der Seite derer, die gestern das Schwert ergriffen haben und heute Bomben abwerfen. In der Tageszeitung fragt sich Pauline Jeckels, ob der US-amerikanische Papst womöglich ein radikaler Linker ist, gegen imperialistischen Krieg und Präpotenz, und beginnt ihre Überlegungen so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal schreibe, als überzeugte Ex-Katholikin. Aber kaum jemand hat derzeit ein stabileres Twitter-Game als der Papst. Leo XIV. Haut dieser Tage einen Banger nach dem anderen raus. Donald Trump und seine MAGA-Anhängerschaft hassen den Pontifex dafür. Internet-Linksradikale feiern ihn, als wäre er der neue Lenin. Und ich frage mich, darf ich als Linke jetzt wirklich den Papst gut finden? Sollte ich meinen lange überfälligen Kirchenaustritt vielleicht doch noch ein paar Jahre verschieben? So die Taz-Autorin Jeckels, gepiesackt von der alten Frage, ob der Feind ihres Feindes ihr Freund ist. Tech-Investor Peter Thiel, ein weiterer Trump-Buddy, hat in Rom Vorträge über den Antichristen gehalten. Zum Ärger mancher Katholiken, die seine Thesen für ketzerisch halten, wie es in der Tageszeitung Die Welt heißt, die ein Gespräch mit dem Theologen Wolfgang Pallava führt. Pallavas Ansage ist überaus klar. Wäre Peter Thiel konsequent, müsste er den Papst einen Legionär des Antichristen nennen. Schlagen Sie bei tieferem Interesse an diesen Dingen bitte die Welt auf. Uns bleibt nur zu sagen, tschüss und auf bald.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.